Wir haben jetzt praktisch wie so einen Einschub gemacht. Frauen sind anders, Männer auch, oder Männer sind anders, Frauen auch. Wir sind einfach anders, das wissen wir ja. Das waren 6 Predigten und wir sind da, haben da gestoppt bei dem Vers, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Da ging es eigentlich mehr jetzt in diesen 6 Predigten um die Stellung von Frau und Mann in der Gemeinde. Eigentlich ist ja hier von der Ehe die Rede. Und die Ehe, die ist ja nicht so ganz ein einfaches Unternehmen. Sie steht oft in einer harten Zerreißprobe. Das zeigt nicht zuletzt die hohen Scheidungsraten, die wir haben. Wenn die Ehe so etwas Leichtfüßiges wäre, dann würden wir vermutlich Scheidungen als etwas sehr Außerordentliches betrachten. Heute ist das aber nicht besonders außerordentlich. Man ist höchstens noch sehr erstaunt, wenn Ehen über 20, 30, 40, 50 Jahren zusammenbleiben. Martin Walser schreibt in seiner Richtung Zimmerschlacht. Ehe, das ist wie wenn 2 Chirurgen ständig aneinander herumoperieren an den Stellen, wo es am meisten wehtut. So, eine Definition von Ehe. Die Ehen beginnen oft vielversprechend und enden dann manchmal eben in Verbitterung und Hass, dass man sich nicht einmal mehr in die Augen sehen kann. Und doch war man doch mal so verliebt. Wie soll man Ehe dann leben? Diese Frage lässt sich eben nicht so leicht beantworten, auch für uns Christen nicht. Denn es gibt keine Patentrezepte, die für alle gelten und leicht zu befolgen sind. Wir hätten ja das Leben gern, wenn es so patent wäre. Wenn wir sagen können, das und das und das musst du machen, und dann wird es auf jeden Fall klappen. Aber wir sind alle anders. Und übrigens, was ich jetzt heute Morgen erzähle, ist nur, ich kratze nur ganz an der Oberfläche. Wenn ich jetzt über Ehe ausführlicher sprechen müsste, müsste ich nochmals eine Predigt reinmachen. Die würde nochmals 6 bis 8 Mal gehen. Und ob wir dann bessere Ehen hätten, das würden wir dann sehen. Vielleicht mache ich das auch mal. Aber es gibt eben keine Patentrezepte, weil wir alle anders sind. Und jedes Paar ist anders. Und da lege ich persönlich viel Wert drauf. Es gibt nicht das christliche Ehepaar. Es gibt viele Ehebücher, habe ich auch schon gelesen. Und ich finde die auch oft inspirierend, nur ich habe immer ein Problem. Die Autoren sind immer sehr reich, in der Regel. Und die Frauen sind immer anders als meine. Dann habe ich immer ein Problem. Weil die ganz anderen Lebensstil haben, wenn die schreiben, ja, da musst du mal deine Frau einfach entführen und gehst in ein schönes Hotel. Dann denke ich, ja super, gute Idee. Und dann gucke ich mal, was so eine Hotelübernachtung kostet in so einem schönen Hotel. Und dann denke ich, ja gut, wir gehen, glaube ich, doch nicht. Es gibt nicht diese 0815-Ehe, auch unter Christen nicht. Wir sind alle anders und wir müssen uns, wie wir uns die persönliche Individualität zugestehen, müssen wir uns auch die Individualität in unseren Beziehungen zugestehen. Jede Ehe ist ein Original. Es gibt einfach gewisse Dinge, die wir da drin beachten und auf die möchte ich heute besonders eingehen. Jedes Paar muss sich irgendwie orientieren. Aber die alten Rollenmodelle, die wir haben, hat unsere Gesellschaft längst aufgebrochen. Es gibt eigentlich nicht mehr das Ehemodell, auf das man zurückgreifen könnte, an den man sich orientiert. Und unsere Gesellschaft hätte das eigentlich nötig, aber es gibt es nicht mehr. Eine deutsche Buchautorin und Psychoanalytikerin Maya Storch wird in Bezug auf das Rollenverständnis von Mann und Frau befragt und sie sagt etwas ganz Interessantes. Man muss sich bewusst machen, dass es keine gültigen Rollenmodelle mehr gibt. Die muss man heutzutage selber basteln, sagt sie. Jeder Mensch, der sich mit einem anderen zusammentun will, muss sein eigenes Liebes- und Lebensmodell entwickeln. Das ist heute so. Da hat sie recht. Wir hatten mal mit den Singles ein Wochenende, das war höchst interessant. Da ist mir aufgegangen, wie die Rollenverständnisse überhaupt eine völlige Verunsicherung zwischen den Geschlechtern ist. Da weiß der Mann nicht mehr, ob er der Frau die Türe aufhalten soll. Oder ob sie dann beleidigt ist, weil sie sich bevormundet vorkommt. Oder ob er ihr den Mantel abnehmen soll. Und jetzt haben wir das mal ausgetauscht. Dann sagen die Frauen, wohl, das haben wir doch noch gern. Die Männer sind aus allen Wolken gefallen, die wussten das gar nicht. Das ist eine völlige Verunsicherung in den Rollen in unserer Gesellschaft. Man weiß nicht mehr so richtig, wie man sich zueinander verhalten kann. Das heißt, die Signale, die früher vielleicht bekannt waren, sind nicht mehr bekannt. Man weiß nicht mehr, wie man gewisse Verhaltensweisen deuten soll. Ist das jetzt ein Anzeichen oder ist das keines? Ja, es gibt viel Verunsicherung. Und wie soll nun Ehe gelebt werden? Der Antwort, denke ich, kann man sich nur annähern, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie Gott sich die Ehe vorstellt, welche Rollen er für Mann und Frau vorgesehen hat. Er als Konstrukteur des Lebens weiß ja am besten, wie es funktioniert, damit Frau wie Mann ihrer Bestimmung entsprechend leben und ihr Leben auch zur Entfaltung bringen. Betrachten wir nun die zwei Verse diesbezüglich im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 18 und 19. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern untern, wie sich's gebührt in dem Herrn. Und ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Drei Vorbemerkungen. Die Verse, die wir hier betrachten, beziehen sich auf das Eheleben. Wenn hier von Unterordnung die Rede ist, dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll und dass die Frau dass der Mann die Frau lieben soll, so heißt das, dass das in Bezug auf die Ehe ausgesagt ist. Also es wird nicht gesagt, dass die Frau sich grundsätzlich jedem Mann unterordnen soll. Das wäre ja noch ein Ding für sich. Und es ist auch nicht gesagt, dass der Mann jede Frau lieben soll. Müssen die Männer ja auch hören. Sondern sie sollen ihre Frau lieben, in dieser Weise. Also es bezieht sich auf die eheliche Beziehung, was hier gesagt wird. Und zweitens, Unterordnung, und wenn wir von Unterordnung sprechen, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass Unterordnung ein ureigene christliche Tugend ist. Paulus fasst dies nämlich so zusammen, ordnet euch einander unter, wie die Ehrfurcht vor Christus es verlangt. Jeder soll sich unterordnen und den anderen höher achten als sich selbst, ganz unabhängig ob Mann oder Frau. Ich würde das sogar so sagen, wer sich selber nicht unterordnen kann, kann nie in einem guten Sinn übergeordnet sein. Oder noch in einem anderen Bild, wer sich nicht leiten lassen kann, kann nie ein guter Leiter sein. Jeder gute Leiter kann sich selbst leiten lassen. Wer nur sein eigener Chef sein will, der wird nie ein guter Chef sein. Das ist nicht nur ein christliches Prinzip, das ist generell ein Lebensprinzip. Das könnt ihr selber feststellen. Menschen, die nichts über sich akzeptieren, die sagen, wir bestimmen alles selber, das sind nicht die, die in einer guten Art andere Leute anleiten können. Das sind oft selbstherrliche Persönlichkeiten. Aber wer sich unterordnen kann, der kann auch mit Unterordnung richtig, im richtigen Sinn umgehen. Jeder von uns ob Mann oder Frau, ordnen uns unter, leben in irgendwelcher Form in Unterordnung. Und die edelste Unterordnung, in der wir leben, ist die Unterordnung unter Jesus Christus. Das ist eigentlich die schönste Unterordnung. Und so auch, wer sich von Christus nicht leiten lassen kann und will, wird auch nie leiten können im Sinn, wie es Christus meint. Das muss uns ganz klar sein. Drittes Bemerkung. Wir könnten uns jetzt zerfleischen mit viel Raffinessen herausfinden, wie exakt und praktisch nun das sich auswirkt, was hier gesagt wird in der Ehe. Wie sich die Frau unterzuordnen hat und wie der Mann zu lieben hat. Dazu gibt es unzählige Bücher, die einen hilfreicher, die anderen weniger hilfreich. Und in diesem Bereich wird das Büchermachen kein Ende haben. Vielleicht schreibe ich ja auch einmal ein Buch darüber, wenn ich pensioniert bin. Wobei ich bin kein Schriftsteller. Viel wichtiger, als ganz genau zu wissen, was die Frau zu tun hat und was der Mann zu tun hat, ist die Gesinnung zu begreifen, um die es geht in einer Beziehung. Und die Gesinnung müssen wir verinnerlichen. Paulus hilft uns in einer interessanten Aussage gegenüber den Ephesern. Da sagt er, nachdem er sich viel ausführlicher über die Beziehung zwischen Mann und Frau das ausführlicher formuliert hat, das könnt ihr nachlesen im Epheser 5, ist interessant auch dieser Abschnitt, da fasst er, wie er das nachher zusammenfasst, und da zeigt er eigentlich, wo sich das Modell der Ehe orientiert. Das finde ich nun wirklich sehr hilfreich, was er da sagt. Er sagt, dies Geheimnis, und das deutet er nun auf die Ehe, auf das, was er vorher gesagt hat. Dies Geheimnis ist groß, ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, Paulus macht hier nun eine Analogie. Er sagt, das liegt zugrund, das Modell in der Ehe, da liegt das zugrund, was zwischen Christus und der Gemeinde, ihr kennt ja dieses Bild der Gemeinde, mit diesen verschiedenen Christen da, die manchmal fröhlich sind, manchmal sauer und so. Hier die Gemeinde und Christus. Und er vergleicht das und sagt, er sieht in der Ehebeziehung wie eine Analogie zur Beziehung, die Christus zur Gemeinde hat und die Gemeinde zu Christus. Das ist der Leitgedanke, dem ich heute nachgehen möchte. Und ich habe hier aufgrund von diesem Leitgedanken ein ganz einfaches Konzept für die Ehe nach Gottes Vorstellung aufgestellt. Vielleicht klingt es etwas zu einfach, ich habe nämlich nur zwei Fragen. Ich habe gedacht, also, dass ich es kompliziert mache, mache ich es einfach mit zwei Fragen. Eine Frage für die Frauen und eine Frage für die Männer. Die Frage für die Frauen ist, würde ich Jesus so begegnen? Und die Frage für die Männer ist, würde Jesus so handeln? Ob jetzt die Fragen wirklich die besten sind, ihr könnt dann eine bessere für euch machen. Aber dass ihr versteht, wir gehen jetzt von dieser Analogie aus. Hier sieht Paulus das grundlegende Modell für die Ehe in der Beziehung, die Christus zur Gemeinde hat und die Gemeinde zu Christus. Würde ich Jesus so begegnen? Die Unterordnung der Frau unter den eigenen Mann entspricht der Idee Gottes, als er Mann und Frau geschaffen hatte. Paulus wendet sich mit dieser Aufforderung an die Frauen. Er appelliert an ihre Einsicht, an ihre Gesinnung, an ihre Entscheidung. Er verlangt nicht von Männern, dass sie dafür sorgen müssen, dass die Frauen sich unterordnen. Das würde nicht funktionieren. Das wäre genau das Gegenteil, was Paulus erreichen müsste. Dann würde er den Männern die Handhabe zum Terror geben. Paulus denkt an Jesus, den Erstgeborenen aller Schöpfung, der doch selber den Weg der Unterordnung ging und seine einzigartige Herrlichkeit dadurch keineswegs verloren hat, sondern gerade empfangen hat. Unterordnung ist für Paulus keine Herabwürdigung dessen, der sich unterordnet. Wenn auf einem Schiff zwei gleich tüchtige, gleichrangige Offiziere sind, so kann schlussendlich nur einer Kapitän sein. Jede Gemeinschaft hat solche Ordnungen. Ob sie bezeichnet werden oder nicht, jede Gemeinschaft hat Leitung, ob sie das bezeichnet oder nicht, das ist uns oft gar nicht bewusst. Und wenn die Leitung nicht bezeichnet wird und nicht ein natürlicher Leiter drin ist und jeder leiten will, dann könnt ihr sehen, was mit dieser Gemeinschaft passiert. Sie wird nicht lange existieren. Das ist in der Gemeinschaft so, das wissen die auch, die im Geschäftsleben stehen, in Firmen. Wenn in einer Firma jeder gleich viel zu sagen hat und jeder alles machen kann und jeder sein eigener Chef ist, dann wird die Firma Konkurs machen. Das kann ich euch garantieren. Wir brauchen als Menschen, offenbar hat das Gott so geordnet, eine gewisse Ordnung, die im rechten Sinn gelebt wird. So ist es auch in unseren Beziehungen. Wenn eine Beziehung nicht geregelt ist, wer sich wem unterordnet, dort wird es einfach irgendwie passieren. Dort wird sich dann halt die Frau dem Mann unterordnen oder es wird sich der Mann der Frau unterordnen. Je nachdem, wer mehr Kraft und mehr Durchsetzungsvermögen und die stärkeren Waffen hat, nämlich beide Geschlechter haben sehr gute Waffen, den anderen sich irgendwie so zu gestalten versuchen, wie man das möchte. Jedes Geschlecht, wie Mann und Frau, haben die eigenen Waffen, darum zu kämpfen. Und deshalb will Paulus hier den Christen Anweisungen geben, dass eben nicht so ein Kampf stattfindet, sondern dass wir uns an dem Bild orientieren, wie Christus zur Gemeinde steht. Oder wenn sich keiner dem anderen in irgendwelcher Art unterordnen möchte, dann wird das über kurz oder lang auseinanderdriften. Paulus meint nun, dass es richtig ist, dass sich die Frau dem Mann unterordnet. Und wir kennen jetzt hin und her verschiedene Gesichtspunkte zur Unterordnung betrachten. Wer trifft wann den letztgültigen Entscheid? Das finde ich immer so schwierig. Wer trifft wann den letztgültigen Entscheid? Seit wir verheiratet sind, treffen wir als Ehepaar gemeinsame Entscheidungen. Trotzdem fügt sich meine Frau schlussendlich in eine Entscheidung, die man gemeinsam getroffen hat, oder sie sagt dann, ja, wenn du meinst, dass das richtig ist, oder wie auch immer. Aber wir entscheiden gemeinsam. Ich sage nicht, wir nehmen jetzt eine neue Wohnung, und sie sagt, was, eine neue Wohnung? Wieso kommst du auf eine neue Wohnung? Ja, ich will jetzt einfach eine neue Wohnung. Und dann sage ich, ja, habe mich gefreut, dass du die Idee hast. Nein, wir besprechen das miteinander, wir beten dafür, wir machen uns Gedanken und suchen Lösungen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Es geht eigentlich nicht einfach um die, wenn wir ein Reglement, und das könnten wir, ein ausgeklügeltes Reglement erstellen. Wie, wann, wer, was zu sagen hat und wer, wann, wo die letzte Entscheidung trifft. Ich kann euch garantieren, im Ernstfall versagt das Reglement. Weil sich eine Gesinnung nicht reglementieren lässt. Wir verfallen immer wieder dieser Meinung, dass wenn wir 100 Regeln und Reglemente aufstellen, was man darf und was man nicht darf, dass wir dann die Sache im Griff hätten. Das ist ein Irrtum. Das wird im Ernstfall immer versagen. Ich könnte euch 100 und 1000 Beispiele sagen. Wenn ich Statuten lese von anderen Werken, seien es Gemeinden oder Missionen oder was auch immer. Ich kann euch aufgrund der meisten Statuten einen Einblick in die Geschichte der Gemeinde geben, was sie schon durchgemacht hat. Weil man jedes Mal, wenn eine Gemeinde eine Krise hinter sich hat, macht man Statuten und packt in diese Statuten alles hinein, dass das ja nie wieder passiert. Und das passiert auch nie wieder. Aber es passiert etwas anderes, das steht eben nicht in den Statuten. Schon haben wir wieder ein Problem. Das Leben lässt sich nicht so reglementieren, auch die Beziehung lässt sich nicht einfach reglementieren, dass ich nachsehen kann, ja genau, jetzt musst du das und jetzt muss ich das. So machen wir uns gegenseitig kaputt. Es geht um eine Gesinnung und Gesinnungen lassen sich nicht reglementieren, die lassen sich nur verändern. Und das ist das, was Gott mit uns getan hat. Er hat uns verändert. Er hat uns eine neue Gesinnung gegeben und jetzt soll das in unserer Ehe Ausdruck finden. Und weil nun das ein Abbild ist, bin ich eben auf diese Frage gekommen, die eigentlich in jeder Ehesituation hilfreich ist und in jeder Situation Weisung geben könnte. Dass ich frage, wie, also würde ich Jesus so begegnen? Ein Bild, das die Frau, der praktisch die Gemeinde verkörpert jetzt, wie das Paulus macht, und der Mann Jesus. So kann ich mich fragen, würde ich Jesus so begegnen? Natürlich, wir können dann immer sagen, Jesus ist ja viel besser. Wenn Jesus mein Mann wäre, wäre das ja kein Problem für mich. Aber mein Mann ist ja nicht Jesus. Aber du bist auch nicht die vollkommene Gemeinde als Frau. Zu den Männern kommen wir dann noch. Vollkommen sind wir erst im Himmel. Im Himmel ist der Himmel, nicht hier. Das verwechseln wir oft oder wünschen uns anders. Wenn wir uns diese Frage stellen, dann müssen wir nicht große, detaillierte Ausführungen machen über das, was Unterordnung heißt. Dann weiß ich instinktiv, wenn ich ein wiedergeborener Christ bin natürlich, dass ich Jesus nie respektlos begegnen würde. Dass ich ihm nie irgendein Schlötterli anhänge. Das gilt übrigens für Mann und Frau. Es gibt eine gewisse Schwelle, die darf man in einer Ehe nicht überschreiten. Das sind Dinge, die man sich an den Kopf wirft, wenn man nebenher steht und zuhören würde, würde ich sagen, was habe ich das gesagt? Man kann sich so verletzende Dinge sagen, das darf gar nicht in Frage kommen. Ich muss lernen, mich so in Beherrschung zu halten, dass ich nicht in einer Respektlosigkeit meinem Partner irgendetwas unter der Gürtellinie an den Kopf werfe. Das ist inakzeptabel. Und hier einfach diese Frage kann hilfreich sein. Würde ich Jesus so begegnen? Wenn das Modell für die Ehe ist. Jesus will ich doch Ehre erweisen. Ich will ihm dankbar sein für alles, was er getan hat und was er tut. Jesus hat in meinem Herzen, jedenfalls bei mir und ich denke bei jedem, der Jesus gern hat, einen Ehrenplatz. Und es ist interessant, dass in der Bibel, es wird auch gesagt, die Frauen sollen die Männer lieben. Aber es wird noch viel mehr gesagt, die Frauen sollen die Männer ehren. Aber das müsste ich jetzt in einem Eheseminar etwas genauer ausführen. Aber Frauen sind oft nicht bewusst, was sie für Kräfte in Männern auslösen, wenn sie ihnen, sagen, eine gewisse Ehre entgegenbringen. das löst enorme Kräfte in einem Mann aus. Aber das könnt ihr in den Ehebüchern nachlesen. Würde ich Jesus so begegnen? Das ist eine Frage, die für jede Frau in jeder Ehe eine hilfreiche Frage ist. Und die in die Richtung führt, dass wir in den Ehen so leben, wie sich Gott das vorstellt. Und die Männer werden ganz deutlich herausgefordert, nicht, dass sie sich über ihre Frauen stellen sollen, das wäre eigentlich die Logik, die Frauen sollen sich unterordnen, die Männer sollen sich überordnen, nein, so ist das gar nicht gemeint, sondern die Männer sollen ihre Frauen lieben. Ja, warum muss das der Paulus sagen? Ist doch kein Problem für einen Mann, oder? Eine Frau zu lieben. Nein, es ist kein Problem. Wenn es um die erotische Liebe geht, dann sind wir Männer unproblematische Liebhaber in der Regel. Aber Paulus spricht hier nicht von der erotischen Liebe. Paulus spricht hier von der Liebe, die sich aufopfert, die selbstlos ist. Er verbietet den Männern, rücksichtslos gegen ihre Frauen zu sein. Wenn die Frauen auch kräftemäßig ihnen unterlegen sind, so haben sie nicht das Recht, ihre Kraft zu missbrauchen, um die Frau zu unterdrücken. Und wie aktuell das eigentlich ist, auch heute noch, zeigt, dass wir auch in der Schweiz Frauenhäuser brauchen, wo Frauen flüchten können, weil sie von Männern geschlagen werden. Es gibt auch einige Männer, die von Frauen geschlagen werden. Das ist ein kleiner Teil. Es gibt aber sehr viele Frauen, die von Männern geschlagen und gedemütigt werden, mit Kraft niedergehalten. Das zeigt, wie aktuell das ist, was hier Paulus sagt. Und Paulus sagt dazu, habt ihr in keiner Weise das Recht. Ihr habt nie das Recht, die Frauen zu unterdrücken. Ihr habt nie das Recht, die Frauen einfach als Objekte zu behandeln, so wie das nicht nur passiert, wenn Frauen geschlagen werden, sondern wie das auch in der ganzen Industrie passiert. Die Frau wird doch vermarktet als ein Produkt. Sag jetzt nicht, wisst ihr ja selber. Und wir sind in einer Zeit, da spricht man so viel von Würde und von Ehre der Frau, und auf der anderen Seite sehen wir eine Entwicklung, die eigentlich die Frau kolossal entwürdigt, demütigt in aller Öffentlichkeit. Frauen in Posen dargestellt werden, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Intimsphären verletzt. Das ist gang und gäbe. Die Männlichkeit, die Paulus hier zeigt, ist nicht dadurch bestimmt, dass die Männer ihre körperliche Überlegenheit ausspielen. Es ist eine andere Männlichkeit, nämlich die Männlichkeit, die sich an Jesus selbst orientiert. Männer, die sich für ihre Frauen aufopfern, Männern, denen es wichtig ist, dass es ihren Frauen gut geht, Männer, die eben nicht nur immer das eine wollen, sondern die sich um ihre Frau sorgen und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und wo nötig auch schützend vor ihrer Frau hinstehen. Ich hatte mal ein Gespräch, es war nicht so ein einfaches Gespräch, und ich kenne auch meine Frau gut. Und dann wurde gesagt, ja, warum lässt jetzt nicht deine Frau sprechen? Das ist nicht, weil ich ihr das Wort verbieten will, sondern weil ich sie in dieser Situation in Schutz nehmen wollte. Sie hätte gut sprechen können, wenn sie das hätte wollen. Aber ich wollte nicht, weil ich wusste, sie ist von ihrer Art in dieser Situation nicht gewachsen. Aber ich weiß, wie sie denkt und ich weiß, was sie beschäftigt. Und dann habe ich das übernommen. Das mache ich auch bei meinen Kindern. Wenn ich kann, stelle ich mich schützend vor die Kinder. Ich will sie nicht entmündigen, aber ich will ihnen helfen. Und so können wir einander helfen und Männer können so auch Verantwortung übernehmen. Paulus sagt in Ephesern, so müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Da kann ich den Männern sagen, ihr wisst gar nicht, was für Kräfte ihr auslöst, wenn ihr eure Frauen liebt. Was für ein Potenzial frei wird, wenn ihr sie wirklich liebt. Dann ist die Unterordnung, was vorher gesagt wird, nicht ein verbissenes Thema. Weil Unterordnung ist nicht Knechtschaft. Und wir sehen nachher, nächstes Mal machen wir uns über die Erziehung etwas Gedanken, die Kinder sollen gehorchen. Und von den Frauen wird nicht verlangt, dass sie den Männern dem Sinn gehorchen. Niemand hasst doch seinen Körper, im Gegenteil, ernährt und pflegt ihn, so tut es auch Christus mit der Gemeinde. Christus tut das mit der Gemeinde, also ist die Aufgabe des Mannes, die Frau wirklich zu ernähren, für sie zu sorgen, wie für sich selbst. Nicht die Frau als etwas zu betrachten, die einfach da ist, um ihn vorwärts zu pushen, und ob sie zugrunde geht, ist egal, oder? So wie man heute davon spricht, dass man Phasenfrauen hat, Phasenbeziehungen, oder? Da haben wir dann die Frauen, die dann den Männern aufhelfen in der Karriere, machen sie ihnen alles, dann sind sie auf den Höhepunkten, lassen sie die Frau fallen, dann nehmen sie eine, die besser gestellt ist und so weiter. Bringen sie sich auch beziehungsweise etwas höher, oder? Dann hat sie halt, war sie halt die Putzfrau, oder? Die dann alles gemacht hat. Und nachher hat er die Frau zum Leben. Aber was er seiner Frau zu verdanken hat, dass er überhaupt in diese Stellung gekommen ist, vergessen die Männer. So soll das natürlich in christlichen Ehen nicht sein. Und der Mann, der hat sich immer wieder die Frage zu stellen, würde Jesus so handeln? Würde das Jesus so tun gegenüber der Gemeinde? Stellen sich Männer diese Frage, so werden sie ihre Frauen weder schlagen noch irgendwelches Leid zufügen. Sie werden nachsichtig sein, auch mit Schwächen. Sie werden geduldig sein, auch in schwierigen Zeiten. In einer Ehe braucht es eine gewisse Toleranz, sonst geht es nicht. Und einen Raum, wo man wachsen kann. Und Jesus gibt uns als Gemeinde diesen Raum auch und auch ganz persönlich in unserem Leben diesen Raum auch. Er gibt uns Raum, uns zu entwickeln. Und diesen Raum müssen wir Männern, unseren Frauen zugestehen. Es sind nicht Automaten, die perfekt laufen, sondern wir sind Menschen, die auf dem unterwegs sind und in einem Reifungsprozess. Sie werden ihre Frauen als Persönlichkeiten wahr und ernst nehmen. Ehe, so wie sich Gott das vorstellt, kann nur funktionieren, wenn beide in der Abhängigkeit vor Jesus leben und sich Jesus unterordnen. Diesen Wunsch auch haben. Funktionieren kann das nur, wenn jeder seine Frage ernst nimmt. Wenn sich jeder auf seine Frage konzentriert. Wir werden ja in unserer Zeit ständig gelehrt, dass es wichtig ist für uns zu schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Im Vordergrund steht die Frage, was bringt der Partner mir? Wie kann er mein Leben bereichern? Und wenn er mir nicht mehr das bringen kann, was ich erwarte und was ich zu brauchen meine, dann wird es schwierig und dann mache ich mir Gedanken, ob ich in dieser Beziehung überhaupt bleiben soll oder nicht. Das heißt, unsere Frage dreht sich darum, hat der andere das Potenzial in sich, dass er mich weiterbringt? Das kann nie gut gehen. Dann missbrauche ich den anderen für Pläne, die ich habe. Und wir sind als Christen nicht gefeit, in diesen Sog, in diese Denkweise hineingezogen zu werden. Dass ich denke, es muss ja für mich stimmen. Dass wir dann nicht mehr bereit sind, Krisenzeiten zu durchstehen. Dass wir nicht mehr bereit sind, wenn es dem anderen schlechter geht, damit durchzugehen. Eben nicht mehr, bis dass der Tod uns scheidet, sondern solange, dass der andere mich vorwärts bringt, bin ich offen für die Beziehung und nachher nicht mehr. Wenn mein Partner in Depressionen fällt, bitte sehr, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ohne mich. Das ist doch die Idee, die wir oft haben. Die verheiratet sind unter uns, können sich jetzt so einen kleinen Selbsttest machen. Ich habe jetzt diese beiden Fragen. Wie würde ich Jesus so begegnen und würde Jesus so handeln für die Männer gestellt? Und als ihr diesen Gedanken zuhörtet, was hat dich mehr beschäftigt? Die Frage, die für dich gilt, oder die Frage, die für deinen Partner gilt? Hast du dich viel mehr damit beschäftigt? Ja, wenn meine Frau sich immer fragen würde, würde ich Jesus so begegnen? Würde es um unsere Beziehung besser stehen? Hoffentlich hört sie jetzt gut zu. Oder wenn sie nicht da ist, schade, ist sie nicht da. Aber ich bestelle ihr nachher die Kassette. Das soll sie noch hören. Oder denke ich als Frau, ja genau, würde sich mein Mann so wie Jesus zu mir verhalten, wäre es ganz anders um unsere Ehe. Und dann würde ich natürlich noch gern fragen, wie würde ihm Jesus begegnen, wäre für mich kein Problem mehr. Wenn das in dir vielleicht etwas Gedämpfter sich abgespielt hat, dann musst du vielleicht mal über die Bücher gehen. Dann könnte das ein Hinweis sein, dass du ein bisschen verkehrt tickst. Dass du stärker von der Frage bewegt bist, was muss der andere tun, dass es mir besser geht, als von der Frage, was ist mein Anteil zu tun, dass es uns besser geht. Und das wäre das Fatalste, wenn wir heute alle hier rausgehen und alle wüssten, was der andere tun muss. Kann ich euch sagen, dann hat dieser Morgen, war er kontraproduktiv. Dann macht er nämlich eure Beziehung kaputt. Aber wenn ihr heute Morgen herausgeht und sagt, jawohl, das ist meine Frage und ich will die jetzt ernst nehmen und ich will keine Ausrede, keine vorschnelle Ausrede. Ich sage nicht immer, dass es klappt und einfach ist. Aber wir haben oft sehr vorschnelle Ausreden. Wir sagen eben, wenn der andere sich so verhalten würde, dann wäre für mich das einfach, mich auch anders zu verhalten. Aber ich kann auch das Umgekehrte sagen. Weil ich mich ja vielleicht nicht so verhalte, verhaltet sich der andere auch nicht so. Also, da beißt sich der Hund selber in den Schwanz. Prinzip. Das heißt, es kann nur helfen, wenn jeder in seinem Herzen diese Frage mitnimmt. Würde ich Jesus so begegnen, die Frauen? Und würde Jesus so handeln für die Männer? Ihr könnt euch auch unterhalten als Ehepaare darüber. Aber das ist das, was eigentlich zugrunde liegt. Und da brauchen wir, das können wir nicht reglementieren. Ich kann nicht sagen, Punkt A, Punkt B, Punkt C, dann klappt es. Sondern es ist eine Einstellung. Diese Frage kann helfen. Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, sagt der Paulus. Das ist die Grundidee, die Gott mit der Ehe hat. Das ist so, wie er es geordnet hat. Und wenn sich Frauen ihren Männern unterordnen, in dem Sinn, wie es Paulus auch meint, Und die Frage mitnehmen, würde ich Jesus so begegnen? So ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Männer, die Jesus lieben, auch die Liebe leben, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und die Männer sollen ihre Frauen lieben. Und sie sollen nicht an ihrer männlichen Arroganz festhalten. Und ich sage euch Männer nochmal, liebt eure Frauen, aber bitte nur eure Frau. Nur eure Frau. Aber liebt die richtig. Und ihr werdet staunen, wenn ihr, was da passieren kann. Tragt die Verantwortung für die Frau so, dass es für die Frau eine Freude ist, sich euch unterzuordnen. Lernen wir doch nicht einfach vom anderen zu erwarten, dass der andere mein Lebensfeld ermöglicht, sondern dass wir füreinander, miteinander leben. Und so Modelle darstellen in einer Gesellschaft, die keine Orientierung mehr hat, was Ehe eigentlich ist. Das ist eine große Herausforderung für uns Christen, dass wir Hoffnungsträger sind. Ich habe durch Ehen, also durch eine Familie, habe ich Mut bekommen, in eine Ehe zu gehen. Meine Eltern sind ja mittlerweile geschieden. Es ist kein Geheimnis, dass diese Ehe nicht eine sehr gute Ehe war. Und ich habe gedacht, als Junge, heiraten, das muss wirklich gar nicht das Beste sein. Und ich habe Christen kennengelernt, die eine Ehe gelebt haben, die mich ermutigt hat. Wir sind Hoffnungsträger. Und wenn wir Christen nicht solche Beziehungen leben können, die Hoffnung vermitteln und Zeichen setzen in einer Gesellschaft, die nichts mehr vom christlichen Glauben hält, dann haben wir unseren Auftrag nicht erfüllt. Eine Ehe zu leben hat nicht nur die Dimension, dass es uns gut geht, sondern sie hat auch die Dimension des Zeugnisses, des Lichtes sein in einer Gesellschaft, die keine Orientierung mehr hat. Bringen wir es mit Paulus auf einen Nenner. Einer komme dem anderen zuvor in Ehrerbietung. Einer komme dem anderen zuvor in Ehrerbietung. Ich bete. Vater, ich möchte dir danken, dass du die Ehe geschaffen hast. Und es ist auch faszinierend, dass eigentlich in allen Kulturen die Ehe immer wieder funktioniert oder als Institution anerkannt ist, weil du hast das so geordnet. Und wir sind von dir ganz und gar abhängig. Du siehst, wie Beziehungen für uns gar nicht immer so leicht sind zu leben. Und wir sehen die Herausforderung auch als Ehen und als Familien, dass wir in dieser Welt, die diesbezüglich doch wenig Orientierung hat, dass wir Lichter sind. Und so mögest du uns helfen. Hilf uns, dass wir jeder für sich wirklich die Frage beantwortet, die für ihn zutrifft. Ich danke dir auch für das Modell, dass du uns durch dein Wort zeigst, dass unsere Ehen praktisch wie ein Abbild sein sollen von der Beziehung, die du, Jesus, zu uns als Gemeinde hast und wir als Gemeinde zu dir. Herr, hilf uns, wenn wir uns auf den Weg machen, dass wir auch deine Hilfe und deine Kraft erfahren und dass wir auch vielleicht dort, wo wir in unseren Ehen festgefahren sind, dass wir dort rauskommen und dass wir miteinander wieder vorwärts gehen und auch uns freuen können an dem, was du geschenkt hast und wie du dir das vorstellst. Amen.